Okay, also letzter Block, Zusammenfassung. Das wird jetzt wirklich ein ultra kurzer Überblick über die Themen. Gelegenheit ist an der Stelle dann vielleicht nochmal für einzelne Fragen. Also ich brauche jetzt nicht die restlichen 25 Minuten, um Ihnen diese 7 Folien zu zeigen, sondern die Idee ist, dass wenn an der Stelle vielleicht noch die eine oder andere Frage auftaucht, dass Sie dann nochmal nachfragen. Ansonsten werden Sie auch gleich in der Übung noch Gelegenheit dazu haben, weil die Übung wahrscheinlich nicht, also werden wir nicht die vollen 90 Minuten brauchen. Wenn Sie das Aufgabenblatt schon angesehen haben, das sind nur 2 Aufgaben, die relativ schnell zu bearbeiten sind. Also womit haben wir uns beschäftigt? Wir haben angefangen mit einem Überblick über Prozesse und Threads. Und es ging erstmal darum, dass grundsätzlich so diese Idee Single Multitasking dazu führt, dass man überhaupt ein komplexeres Konzept für Prozesse einführen muss. Ja, bevor man Multitasking hatte, musste man über solche Sachen wie einen Prozesskontrollblock und solches Zeug sich gar keine Gedanken machen, weil es ja keine Funktionen im Betriebssystem gab, um irgendwie zwischen Prozessen hin und her zu wechseln. Darüber kommt also der Prozesskontrollblock ins Spiel, wo die wichtigsten Metadaten so rund um den Prozess rum drinstehen. Ganz wichtiger Punkt war dann, was es für Prozesszustände gibt. Also da sollten Sie wissen, dass es eben diese 3 zentralen Zustände laufend, bereit und blockiert gibt. Und Sie sollten einfach vor Augen haben, dieses Übergangsdiagramm, ja, wie man von den 3 Zuständen jeweils zu einem der anderen kommt. Und mit wie meine ich auch, wer macht das? Ja, weil in den Fällen zwischen laufend und bereit ist es halt immer der Scheduler, der das macht, jedenfalls wenn Sie einen unterbrechenden Scheduler haben. Wenn Sie nur einen kooperativen Scheduler haben, also so einen primitiven Scheduler, der kann natürlich nicht den Übergang von laufend nach bereit veranlassen. Das kann er nicht. Aber der kann immer noch von bereit nach laufend, weil auch der kooperierende Scheduler der Welt natürlich den nächsten Prozess, der laufen darf, aus. Für den Übergang von laufend nach bereit wäre bei kooperativem Scheduling ein laufender Prozess selber zuständig. Der muss freiwillig die CPU abgeben. Und dass man die Übergänge zu blockiert, dass das nichts mit dem Scheduler zu tun hat, das sollten Sie dann auch wissen, weil das eben einfach durch eine I/O-Operation passiert. Ja. Dann haben wir über Prozesshierarchie gesprochen, diese Idee, dass es sowas wie Vater-Sohn-Verhältnisse zwischen Prozessen gibt. Wenn ein Prozess einen anderen erzeugt, dann ist eben der Erzeuger der Vater und der erzeugte Prozess heißt Sohn. Wir haben über Prozesse und Jobs unter Linux gesprochen, teilweise nur in der Übung. Haben gesehen, dass es diese Funktionen Fork und Exec gibt. Ja, hier ist wichtig zu wissen, was machen Fork und Exec. Fork dupliziert einen Prozess. Im Wesentlichen erzeugt eine neue Prozess-ID, ein paar minimale Änderungen. Ansonsten sind die Prozesse beide da. Sie kriegen in Fork einen unterschiedlichen Rückgabewert, na, dass Sie wissen, wer kriegt 0 zurück und wer kriegt irgendeine Nicht-Null-ID zurück. Und genauso sollten Sie wissen, dass bei Exec, also ein anderes Programm, von der Platte nachgeladen wird, was den Prozess vollständig überschreibt. Ja, das haben wir auch, glaube ich, in der Probeklausur drin gehabt. Wenn Sie also sowas machen wie Exec irgendwas und dahinter steht dann noch irgendein Befehl, der wird nicht ausgeführt. Ja, das muss einfach dann bekannt sein. Nach den Prozessen haben wir über Threads gesprochen und als wesentliches Kriterium sollte man sich hier merken, die haben gemeinsamen Speicher. Alle Threads, die zu einem Prozess gehören, verwenden denselben virtuellen Speicher. Ja, während Prozesse ihre Speicherbereiche immer voneinander gekapselt haben. Dann haben wir bei den Threads darüber gesprochen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, das zu implementieren, als User-Level-Threads und als Kernel-Level-Threads. Und die letzteren, die haben halt Unterstützung direkt durch den Kernel. Das heißt, der Kernel weiß, dass es Threads gibt. Und das hat natürlich Auswirkungen auf 2 Sachen. Die eine Sache war die mit dem Blockieren bei I.O., Na, wenn Sie Kernel-Level-Threads haben, einer blockiert, die anderen können weiterarbeiten. Wenn Sie User-Level-Threads haben, einer macht I.O., ist der ganze Prozess blockiert, weil der Kernel das einfach nicht weiß. Das war da einer der zentralen Punkte. Der zweite Unterschied zwischen den beiden Dingern war, dass das Wechseln, also der Kontext-Switch zwischen 2 Threads, dass der unterschiedlich teuer ist. Bei den User-Level-Threads ist es billiger, weil Sie keinen System-Call machen. Dann haben wir uns praktisch die POSIX-Threads angeguckt, also diese pthread-Funktionen. Ja, dann nochmal der Hinweis, es ist mir egal, ob Sie die exakte Syntax von diesen pthread-create, pthread-join und so weiter, ob Sie die kennen. Sie müssen nur das Prinzip verstehen, ja, sodass Sie Code, in dem irgendwas mit Threads passiert, verstehen können und vielleicht auch selber eine Zeile dazu schreiben können, sowas in der Art. Ja. Und dass grundsätzlich auch klar ist, bei den Threads gibt es keine Vater-Sohn-Beziehungen. Also es hat keinen Sinn, von sowas wie einem Sohn-Thread oder Vater-Thread zu sprechen. Die sind alle auf einer Stufe. Und das waren schon so die Kernpunkte zu dem Thema. Ich hatte ja damals schon gesagt, das Thema war relativ schnell durch. Also durch dieses Prozesse- und Threads-Kapitel waren wir relativ fix durch. Da habe ich schon gesagt, damit ist das Ganze natürlich nicht abgehakt, weil die ganze Vorlesung beschäftigt sich im Prinzip mit Prozessen und Threads. Das taucht immer wieder dann auf. Wenn wir vom Scheduling sprechen, geht es natürlich auch um Prozesse und Threads, aber es ist halt separat in ja, Kapiteln. Danach haben wir uns die Interrupts angeguckt. Hier sollte man wissen, was man gemacht hat, bevor man auf die Idee kam, mit Interrupts zu arbeiten. Da gab es halt dieses Polling, wo man im Prinzip aktives Warten macht, ja, und immer wieder fragt, ja, ist das I/O-Gerät schon fertig mit dem, was es machen soll? Und da hat man eben gesagt, naja, so toll ist es nicht mit dem aktiven Warten. Man verliert Rechenzeit, die man da halt über diese ständigen Prüfungen verbraucht. Und es wird auch von der Logik her umständlich. Und deswegen hat man eben sich das mit den Interrupts überlegt. Hier sollte man so eine Idee haben, wie wird es grundsätzlich ausgelöst, dass es halt irgendwo einen Interrupt-Controller gibt, über den letzten Endes dann an die CPU ein Signal praktisch geschickt wird, dass ein Interrupt vorliegt. Ja, und das führt dann eben dazu, dass was auch immer gerade läuft an Prozess oder Thread, dass das unterbrochen wird und Sie in eine spezielle Interrupt-Behandlungsroutine springen, in den Interrupt-Handler. Ja, dann haben wir darüber gesprochen, was passiert bei Mehrfach-Interrupts. Ja, da haben wir drei Modelle im Wesentlichen gesehen. Zwei Extreme, ja, keine Interrupts zulassen, wenn schon einer behandelt wird gerade. Das eine Extrem, das andere Extrem ist, Interrupts immer zulassen. Also jeder Interrupt-Händler kann beliebig durch andere Interrupts unterbrochen werden. Die sind beide ein bisschen doof, die Modelle. Und dazwischen gibt es halt das Modell mit den Prioritäten, wo man sagt, grundsätzlich darf ein Interrupt einen anderen unterbrechen, aber er muss dann schon wichtig sein. Wichtiger als der, der gerade behandelt wird, ansonsten muss er warten. In dem Zusammenhang haben wir auch über den Unterschied zwischen I/O-lastigen und CPU-lastigen Prozessen gesprochen, wo für einige in der Probeklausur überraschend war, dass man die Frage, was der Unterschied ist, beantworten kann mit sowas wie, ja, die I/O-lastigen machen überwiegend I/O und die CPU-lastigen machen überwiegend CPU. Also das ist halt der wesentliche Unterschied. Ja, wir führen nur diese Begriffe ein, damit wir nicht immer so einen Nebensatz bilden müssen, Prozesse, die überwiegend I/O machen, sondern indem wir halt die Dinge I/O-lastig nennen können. Speziell bei Linux, aber auch bei anderen Betriebssystemen, und wir haben es nur für Linux besprochen, haben wir gesehen, dass man so eine Interrupt-Behandlungsroutine gerne in zwei Teile aufteilt. Ja, in diese Top-Half und Bottom-Half, und die Top-Half, die macht eben das, was zeitkritisch ist, was sofort passieren muss, was aber andererseits auch schnell erledigt ist, mit dem Hintergedanken, möglichst schnell wieder Interrupts freizugeben, damit weitere Interrupts kommen können. Ja, und in die Bottom-Half packt man alles rein, was nicht ganz so wichtig ist. Vom Status her, eine Bottom-Half ist kein Prozess, ist kein Thread, ist aber ganz grob so ein bisschen was Ähnliches, ja, weil es auch etwas ist, was vom zunächst mal nicht läuft und dann irgendwann vom Betriebssystem aktiviert wird. Ja, aber es steht dabei nicht in Konkurrenz zu Prozessen oder sowas, sondern es steht nur in Konkurrenz zu anderen Bottom-Halves, wenn noch welche da sind. Und es laufen grundsätzlich Bottom-Halves nur, wenn es gerade keine Top-Halves gibt. Also wenn wir in irgendeiner Interrupt-Behandlung gerade drin sind, dann wird die nie irgendwie unterbrochen, damit jetzt eine Bottom-Half laufen kann. Es werden immer erst alle Top-Halves abgearbeitet, bis praktisch keine Interrupt-Signale mehr anliegen und dann kommt die Bottom-Half. Oder die Bottom-Halves, wenn es mehrere gibt. Ja? Und dann haben wir uns System Calls noch angeschaut und gesagt, System Calls ist eigentlich was Ähnliches wie ein Interrupt. Das sind ja auch Software-Interrupts, über die das Ganze gelöst ist. Ja, und da haben wir halt ein paar Beispiele dafür gesehen, was man eben an System Calls bei Linux so hat. Ja, Datei öffnen, neuen Prozess erzeugen, dieses ganze Zeug. Gut, der nächste Themenblock war dann das Scheduling. Und da ja, ist das wesentliche Ziel, dass Sie halt die paar Beispiel-Scheduler, die wir besprochen haben, dass Sie die kennen. es hatte die Bitte gegeben, dass ich in der Klausur nicht einfach nur SRT oder sowas reinschreibe, sondern wenn ich das verwende, das auch ausschreibe. Und das habe ich auch gemacht. Ja. Also wenn Sie sich die Abkürzungen nicht merken wollen, müssen Sie sich die auch nicht merken. Ja. Aber Sie müssen wissen, was die Scheduler machen. Also wenn Sie dann da Shortest Remaining Time oder Shortest Job First lesen und mir dann den anderen von den beiden geben, dann hilft es natürlich auch nichts, dass ich es ausgeschrieben habe. Ja. Also deswegen merken Sie sich einfach, welche von denen sind kooperativ, arbeiten also ohne Unterbrechungen, und welche sind präemptiv, das heißt, sie können einen Prozess unterbrechen. Ja. Und die meisten Verwechslungen gibt es immer bei SJF und SRT, weil die im Prinzip dasselbe machen. Ja. Die suchen beide nach dem Prozess, der den kürzesten nächsten CPU-Burst haben wird. Aber der eine unterbricht halt und der andere nicht. Ja. Und bei Round Robin sollte der Unterschied zwischen dem einfachen Round Robin und diesem Virtual Round Robin sein, was ein bisschen netter zu IO-lastigen Prozessen ist, indem es eben das Guthaben praktisch speichert, ja, das, was sie an Quantum nicht verbraucht haben. Ja, und Prioritäten und Lotterie-Scheduler haben wir nur relativ kurz behandelt, also dass man eine Idee hat, was das macht, aber im Detail haben wir da ja nicht viel zu getan. Was mir jetzt nicht so wichtig ist, ist diese Auflistung der Scheduling-Ziele, ja, A1, A2, A3, A4, A5 und so weiter, die ich da aufnummeriert hatte, deswegen habe ich die hier auch nur als ein Bullet auf diese Folie draufgeschrieben. Ich denke, dass Sie grundsätzlich eine Idee davon haben, wofür ein Scheduler da ist und dass man überhaupt unterschiedliche Ziele verfolgen kann. Na, also dass zum Beispiel ein interaktives System andere Anforderungen stellt als so ein Batch-System, wo es völlig egal ist, ob auf irgendwas zeitnah reagiert wird. CPU-Burstdauer und Prognose davon ist auch ein Thema gewesen, was wir kurz behandelt haben. Ich erwarte nicht, dass Sie mir da diese exponentielle Formel hinschreiben können oder sowas, die wir bei der exponentiellen Burstdauer-Prognose hatten. Ja. Okay, der nächste Themenblock war Synchronisation und Deadlocks. Habe ich auf zwei Folien aufgeteilt, weil das ein bisschen viel an Begriffen war. Sie sollten wissen, was eine Race Condition ist, hat man ein Beispiel für kritische Abschnitte, ganz wichtiges, zentrales Konzept bei der Synchronisation. Was ist ein kritischer Abschnitt? Ja, warum nenne ich den so? Wo fängt der Antwort auf? Dass ich dann eben gegenseitigen Ausschluss da umsetze, dass ich also, wenn ich einen kritischen Bereich betrete, dafür sorge, dass kein anderer Prozess auch in den kritischen Bereich kommt. Ja, dass man hier auch noch unterscheiden muss, ob es um die gleichen Objekte geht, die verändert werden, oder um vielleicht irgendwas anderes, weil Sie können ja mehrere Datenstrukturen haben, die alle irgendwie gemeinsam benutzbar sind, die sich aber nicht vom Zugriff her alle gegenseitig ausschließen. Ja, also in der Regel bindet man das sogar an einzelne Variablen, so wie wir das gesehen haben. Sie haben irgendeine Variable A und dann führen Sie irgendeinen Mutex für diese Variable ein, der halt den Lock darauf macht. Wir haben gesehen, dass wir Hilfe durch die Hardware brauchen über so eine Test-and-Set-Lock-Instruktion. Ja, bevor wir die besprochen haben, haben wir gesehen, es gibt auch eine Methode, wie man softwareseitig das Ganze machen kann. Also dieses komplexe Modell, wie hieß das, Decker oder sowas, ja, so ein, und Petersen, gab es so Algorithmen, die relativ umständlich mit 3-4 Variablen irgendwie dann sicherstellen können, dass das eben passt. Ja, habe ich hier auf der Folie gar nicht drauf, hat einen Grund, dass es nicht drauf ist. Aktives, passives Warten, der Unterschied sollte klar sein, haben wir vorhin schon kurz gehabt. Erzeuger-Verbraucher-Problem sollten Sie schon mal gesehen haben, in der Probeklausur haben Sie es ja auch gesehen. Dann die wesentlichen Synchronisationsmittel, also auf höherer Ebene, wenn wir nicht mehr auf der Hardware sind, die praktisch vom Betriebssystem bereitgestellt werden. Das sind einmal die Mutexe, die Semaphore. Da sollte man wissen, dass man so einen Mutex auch als Spezialfall eines Semaphors betrachten kann, der halt auf 1 initialisiert ist. Unterschied zwischen blockierend und nicht blockierend. Ja, in der User-Level-Ebene haben wir die Dinger immer nur als blockierend gesehen. Also wenn so ein Mutex angefordert wird und der ist schon weg, dann wird der Prozess halt blockiert und wird dann irgendwann später wieder aufgeweckt. Und auf Kernel-Ebene haben wir aber gesehen, dass da auch nicht blockierende Dinger möglich sind. Ja, wo also der Versuch, so einen Mutex zu kriegen, immer, da geht es immer direkt weiter, aber Sie kriegen eventuell halt eine Fehlermeldung, dass Sie den nicht gekriegt haben. Das ist ein Unterschied, sollte man wissen, dass es beide Varianten vom Prinzip her gibt. Dann haben wir über Monitore gesprochen. die praktisch das Ganze auf eine höhere abstrakte Ebene heben, wo man nicht mehr jeden einzelnen kritischen Bereich von Hand mit dem Mutex schützen muss, sondern einfach die schützenswerten Sachen eben in so eine Art Klassendefinition reinpackt. Haben wir auch Java-Beispiele zu behandelt. Und als letzten Teil hier im Linux-Kernel diese beiden Sachen mit den Spinlocks und den Kernel-Semaphoren. Und in dem Zusammenhang haben wir auch atomare Operationen im Kernel gesehen. Ja, die müssen Sie jetzt auch nicht alle kennen. Also es gibt eine ganze Latte von diesen verschiedenen Funktionen, die wir da auf Kernel-Ebene uns angeguckt haben. Mir geht es dann nur darum, dass Sie vom Prinzip wissen, was das für Sachen sind. Also dass Sie zum Beispiel wissen, was unterscheidet ein Spinlock von einem normalen Mutex oder warum hat Kernel-Semaphor mit einem normalen Semaphor so viel nicht zu tun. Wie unterscheiden sich die Sachen, dass Sie da die grundsätzlichen Ideen haben und dass Sie bei einer atomaren Operation im Wesentlichen wissen, was es bedeutet, dass die atomar ausgeführt wird. Ja, also nicht, wie heißen die ganzen Dinger. Ich würde nicht fragen, mit was können Sie jetzt irgendwie einen Wert inkrementieren oder sowas atomar, und das waren zu viele Funktionsnamen, das wäre nur auswendig Lernerei. Dann haben wir die Deadlocks gehabt. Da sollte man wissen, was dieses Minimalbeispiel war, wo man eben zwei Prozesse und zwei Ressourcen drin hatte. Die vier Bedingungen sollten Sie kennen, also die äquivalent dazu sind, dass ein Deadlock vorliegt, das war dieser gegenseitige Ausschluss, was wir sowieso immer haben, Hold and Wait, ja, dass man grundsätzlich, wenn man eine Ressource hat, schon noch eine weitere fordern kann. Die Ununterbrechbarkeit der Ressourcen, die bitte nicht mit Unterbrechbarkeit von Prozessen oder sowas zu verwechseln ist, und das zyklische Warten. Und der Kern war ja, diese ersten drei Bedingungen sind praktisch ja systemeigene Bedingungen, also wenn Sie irgendein Software-System haben, dann sind die entweder erfüllt oder nicht. Und das vierte ist etwas, was Sie im aktuellen Zustand angucken. Darauf basieren ja auch dann diese Deadlock-Erkennungsverfahren, weil da ignorieren Sie die ersten drei Sachen. Sie gehen davon aus, dass die natürlich da sind und dass Sie das zyklische Warten praktisch untersuchen müssen. Sie suchen also einen Zyklus, Sie suchen einen Kreis in diesem Graphen. Da ist auch schon der Graph, diesen Ressourcenzuordnungsgraph, den wir in zwei Varianten hatten, für einfache und für mehrfache Ressourcen. Ja, sollten Sie beide schon mal gesehen haben. Dann haben wir diesen Matrix-Algorithmus zur Deadlock-Erkennung drin. Was ich hier jetzt auf der Folie nicht drauf habe, ist dieser, wie heißt der andere? Banker-Algorithmus, danke, den wir offenbar nur in der Übung hatten. War der nur in der Übung oder wie war das? Haben wir den komplett durchgesprochen in der Vorlesung, im Banker-Algorithmus? Also es gibt halt von diesem Matrix-Algorithmus noch eine kompliziertere Variante, die mit einer Maximalanzahl an Ressourcen arbeitet. Und ich dachte eigentlich, dass ich den hier nicht behandelt habe. Also Sie brauchen den Banker-Algorithmus nicht. Sie brauchen aber den kleinen. Ja. Und dann sollte man wissen zum Thema Deadlock-Verhinderung, dass es eigentlich nur eine wirksame Methode gibt, nämlich dass man die Ressourcen immer in einer festgelegten Reihenfolge anfordert. Wenn Sie die alle in eine bestimmte Reihenfolge bringen, alle Ressourcen, die es gibt, und dann in jedem Prozess darauf achten, die in der korrekten Reihenfolge zu holen, dann kann da nichts passieren. Und das letzte Thema, was wir hatten, das große Thema war Speicherverwaltung. Da haben wir zunächst ganz kurz über zusammenhängende Speicherverwaltung gesprochen. Hier sollte man wissen, warum das bei diesem simplen Ansatz wichtig ist, dass das Ganze zusammenhängend ist, weil man halt sonst solche Sprünge da drin hat, was unschön ist für so längere Datenstrukturen, die man irgendwie über einen Array-Index ansprechen will, ja, weil man dann diese ganze Pointer-Arithmetik nicht machen könnte, wenn da mittendrin einfach eine Lücke ist, wo einem der Speicher nicht gehört. Dann haben wir über das Aufteilen in variable Partitionen gesprochen, haben diese First-Fit, Best-Fit, Next-Fit, Worst-Fit gesehen. Und dann haben wir das Thema auch schon verlassen und sind zur nicht zusammenhängenden Speicherverwaltung übergegangen, wo wir uns nur Paging angeguckt haben. Also grundsätzlich Paging funktioniert, das sollte klar sein, dass wir also mit dieser Seitentabelle arbeiten, dass die CPU das Ganze unterstützen muss, indem sie eine Komponente namens MMU hat, die Memory Management Unit, die halt on the fly die Adressübersetzungen für sie durchführt. Dass sie in ihrem Prozess immer nur mit virtuellen Adressen arbeiten und in dem Moment, wo sie versuchen, die an den Speicherbus anzulegen, werden die Magic automatisch übersetzt in physikalische Adressen. Ja. Dann den Unterschied zwischen einstufigem und mehrstufigem Paging. Wie man dann diese Beispielaufgabe, was Sie jetzt auch am Nachmittag oder ja, also gleich nochmal sehen werden in der Übung, wie man da die Größen ausrechnet, ja, wie groß sind die Seitentabellen, wie viele gibt es davon. Wenn wir mehrstufiges Paging haben, gibt es da eine ganze Latte an Seitentabellen, ja, dass man die Anzahl und die Größe praktisch bestimmen kann. Und dann Pagefaults, haben wir darüber gesprochen, die Behandlung davon. Was mehrfach aufgetaucht ist, ist das Lokalitätsprinzip. Das sollte einfach grundsätzlich klar sein, worum es da geht. Warum der Translation Lookaside Buffer hilfreich ist und wie er das macht, sollte man wissen, das Prinzip des assoziativen Cache, was hier auftaucht. Dann haben wir heute noch ganz kurz über die invertierten Seitentabellen gesprochen und wir haben angefangen, einen Blick in verschiedene Seitenersetzungsverfahren zu werfen. Ja, also das war es im Wesentlichen, was wir in der Veranstaltung gemacht haben. Jetzt sind wir fast durch. Ich habe Ihnen so einen Eval-Bogen ausgeteilt. Den sammle ich gleich, wenn Sie alle gegangen sind. Wenn Sie mögen, können Sie ihn einfach auf den Plätzen lassen und ich nehme das dann nachher. Wenn Sie Lust haben, können Sie mich auch bei meinprof.de bewerten. Ich sammle da immer noch. Ich habe jetzt schon 25 Bewertungen und habe es damit also in die bundesweiten Top 20 geschafft. Und also wenn Sie da einen Account haben, geben Sie mir ruhig eine Note, gut oder schlecht, so wie Sie es empfunden haben. Oder vielleicht warten Sie bis nach der Klausurrückgabe, weil dann können Sie auch dieses Aufwand-Leistung oder wie heißt das, Note-Aufwand-Feld, können Sie dann auch ausfüllen, das wissen Sie jetzt noch nicht. Okay, noch Fragen? Gut, wenn Sie keine Fragen haben, dann ist die Veranstaltung rum. Ich werde bei der Klausur leider nicht dabei sein können. Sie sind sowieso in zwei getrennten Räumen. Also wenn, dann wäre es eh unfair gewesen, weil ich dann in einem Raum wäre und in dem anderen jemand anders. Da ich aber an dem Tag gar nicht in München bin, haben Sie praktisch zwei fremde Aufpasser, ja, die Aufsicht führen. Wir sehen uns aber zum Einsichttermin. Der ist, glaube ich, an einem Tag, ist alles fest. Ich habe mir jetzt nicht im Kopf, 29. oder sowas. Und ich versuche um 14 Uhr einen Termin für die Einsicht zu kriegen. Das heißt, wer Lust hat, sich die Klausur dann nochmal anzuschauen mit Bewertungen, kann dann vorbeikommen. Dann würden wir uns nochmal sehen. Ansonsten sehen wir uns gleich noch in der Übung, für die, die in die Übung kommen. Gut, Dankeschön.